ARD Sounds.
És rögtön a távozásuk után az alkotmányozók...
Wenn die Orbán-Regierung zurückgetreten ist, werden wir mit unserer verfassungsgebenden Zweidrittelmehrheit das System der Gewaltenteilung und der gegenseitigen Kontrolle wiederherstellen. Ungarn wird wieder ein starker Verbündeter sein in der Europäischen Union und in der NATO.
Tja, so klingt er. Das hat er gesagt, weil Sieger Peter Modjor Ungarns neuer Regierungschef. 16 Jahre lang war Viktor Orbán in Ungarn an der Macht. Demokratisch gewählt, aber in den vergangenen Jahren hat er immer autoritärer regiert. Ein enger politischer Freund von Russlands Präsident Wladimir Putin und von US-Präsident Donald Trump, muss man beides erstmal schaffen. Orbán war jemand, der auch Europa immer kritischer gegenüberstand und im eigenen Land die Freiheiten Schritt für Schritt eingeschränkt hat. Die Pressefreiheit, die Unabhängigkeit der Justiz und so weiter. Die Ungarn haben an diesem Sonntag gesagt, das wollen wir nicht mehr, und Peter Modjor gewählt. Und zwar mit einer Zweidrittelmehrheit. Das ist wichtig, denn das ermöglicht dem Wahlsieger, wenn er will, die Ära Orbán zurückzudrehen. Will er das? Macht er das? Was bedeutet der Wahlsieg wirklich von Peter Modjor? Darum geht's in dieser Extrafolge. Ihr hört den Weltspiegel-Podcast mit Philipp Abresch. Ja, wie geht es jetzt weiter in Ungarn? Ist das ein Sieg für Europa? Sprechen wir drüber mit Andreas Bachmann, unserem Korrespondenten in Budapest, und mit Tina Hassel, unserer Korrespondentin in Brüssel. Zuerst mal zu dir, Andreas. Hi, Andreas.
Servus, hallo.
Tag 1 nach der Wahl. Wie war das Erwachen heute Morgen, heute Vormittag? Kann mir vorstellen, viele Gefühle, Erleichterung, Freude, Enttäuschung im Spiel. Wie denken die Menschen in Ungarn über den Wahlausgang?
Ja, absolut. Hier in Budapest insbesondere. Man muss ja wissen, die Städte sind natürlich eher oppositionell geprägt. Da war die Erleichterung riesengroß. Wir haben in viele glückliche Gesichter heute Vormittag geblickt. Wir waren heute früh auch schon mit dem Kamerateam drehen bei einer Frau, einer Erzieherin, Martha, die gesagt hat, es ist, als wäre sie in einer anderen Welt heute aufgewacht, und die so richtig aus dem tiefsten Herzen geschnauft hat und gesagt hat, es ist eine Befreiung für sie jetzt gewesen, dieses Wahlergebnis. Es ist einfach sehr, sehr emotional. Das haben wir auch gestern festgestellt. Wir waren in Wahllokalen unterwegs, und ich habe eine Frau getroffen in einem Wahllokal, die hat mir unter Tränen berichtet, dass sie hofft, dass Viktor Orbán abgewählt wird, weil sonst ihre Kinder ins Ausland gehen und sie ihre Kinder nicht mehr sehen wird so oft. Und das hat sie wirklich mit Tränen erstickter Stimme und mit Tränen in den Augen gesagt. Also es ist eine extrem emotionale Stimmung, sowohl gestern gewesen, aber auch heute noch in der Stadt.
Und für den Wahlsieger Peter Modjor war es sicherlich auch eine lange, rauschende Partynacht, oder?
Total, total. Es war eine Riesenparty hier. Wir waren mittendrin hier in unserem Hotelzimmer, wo wir produziert haben. Das war auf der Feiermeile sozusagen. Und da waren Zehntausende, die bis in den Morgen gefeiert haben. Und als wir dann vom Hotel in unser Hotel, wo wir produzieren, in das Hotel gelaufen sind, wo wir wohnen, da sind wir nochmal durch die ganze Menge durchgelaufen. Und da waren also Feiernde, die Kettenbrücke war komplett zu mit Menschen, da fahren normalerweise Autos drüber, da standen die Menschen, haben gefeiert, haben getanzt, es war ein DJ hier, insbesondere junge Menschen, muss man sagen, haben sich in den Armen gelegen, We Are The Champions gesungen, also es war gestern Abend wirklich eine Party, das kann man wirklich so sagen hier, und heute früh, als wir dann wieder hierher gekommen sind, dann hat man auch die Auswirkungen der Party gesehen, also der Boden war übersät mit Flaschen und Dosen, und man hat sozusagen die Reste einer wilden Partynacht noch gesehen. Also das war schon sehr, sehr besonders, auch gestern Nacht.
Also ein bisschen Hangover gab es dann auch heute Morgen.
Ja, das kann man so sagen.
Am Ende hat Peter Modjor überraschend klar gewonnen, stimmt's? So klar, hast du eine Erklärung dafür, dass es dann doch so deutlich wurde?
Also aus meiner Sicht sind es drei Punkte, die da eine Rolle spielen. Der erste Punkt ist einfach die große Unzufriedenheit der Menschen mit der aktuellen Situation in Ungarn. Wählerinnen und Wähler stellen sich ja immer die Frage, geht's mir nach einer Legislaturperiode besser oder schlechter als vor 4 Jahren? Das ist ja so die entscheidende Frage, auch in der Wahlkabine, wo ich mein Kreuz mache. Und die Wählerinnen und Wähler in Ungarn haben eindeutig gesagt, nein, uns geht's schlechter. Sowohl wirtschaftlich, aber auch so Dinge wie das Gesundheitswesen ist sehr marode, das Bildungssystem ist marode. Und die Bilanz von Viktor Orbán in diesen 4 Jahren war einfach schlecht. Und dann kommt hinzu, dass einfach 16 Jahre Viktor Orban, und das kennen wir ja so ein bisschen auch aus Deutschland, diese Ehren hatten wir ja auch bei uns, dann gibt es auch so ein Gefühl, dass man einfach genug hat. Man hat sich so ein bisschen satt gesehen an dieser Person, und dieser Effekt hat sicherlich auch eine Rolle gespielt. Und der dritte Punkt ist der, dass mit Peter Modior ein Kandidat da war, der eben Fleisch vom Fleische der Fidesz ist, der selbst konservativ ist, der auch durchaus Positionen, einzelne Positionen von Viktor Orban auch vertritt, Stichwort Migration beispielsweise. Also er ist konservativ, ist deshalb auch wählbar gewesen für die enttäuschten Fidesz-Wähler, die eben trotzdem konservativ sind. Und Peter Modior war extrem fleißig, das muss man auch sagen, er war unglaublich viel im Land unterwegs, hat alle 106 Wahlkreise besucht, hat teilweise 4, 5, 6 Auftritte pro Tag gehabt und hat deshalb auch auf dem Land, wo die Fidesz sonst immer stark war, eben auch gewinnen können. Bisher war das immer so ein bisschen Stadt-Land geteilt, und Tissa, also Peter Modior, hat jetzt wirklich auch in Stadt wie Land einfach punkten können.
Mhm. Weiß man eigentlich schon, ob auch vor allem junge Leute ihn gewählt haben?
Definitiv junge Leute, aber eben das eigentlich Überraschende ist es, dass er es auf dem Land geschafft hat. Auf dem Land, wo eben auch viel die ältere Bevölkerung lebt, auch da hat Tissa gewonnen, hat viele Direktwahlkreise eben von Fidesz auch gewonnen. Und das sind ja oft auch Politikerinnen und Politiker bei Tissa, die ganz neu im Geschäft sind und die gegen ganz arrivierte Politiker, die schon lange im Geschäft sind, da gewonnen haben, also auch Überraschungssiege einfach eingefahren haben. Und das ist sozusagen das Besondere, dass die Jungen jetzt eher auf der Seite von Peter Modior waren, ist nicht so überraschend, aber dass die Landbevölkerung so stark für Peter Modior gestimmt hat, das ist die Überraschung gewesen.
Mhm. Viktor Orban, der Wahlverlierer, der hat sich ja im Wahlkampf US-Vizepremier Vance eingeladen, der nochmal richtig Stimmung gemacht hat für Orban. Und auch der Kreml hat ja nie einen Hehl daraus gemacht, dass er Sympathien hat für Orban. Was würdest du sagen, hat Orban genau das am Ende vielleicht sogar geschadet und Modior geholfen?
Also gestern hier auf der Partymeile, da gab es dann ganz laute Rufe, Russland raus. Also man hat hier deutlich gemerkt, dass die Stimmung nicht pro Russland ist in diesem Land insgesamt in der Mehrheit. Und das Auftreten von J.D. Vance, es gibt jetzt keine Umfragen, die danach nochmal gemacht wurden, ob es genutzt hat oder nicht, aber im Februar war ja auch schon Unterstützung aus den USA hier in Ungarn, nämlich der Außenminister Rubio war da, und danach gab es ja noch Umfragen und das hat keinen Effekt gehabt. Insofern gehe ich davon aus, dass auch der Besuch von J.D. Vance keinen Effekt gehabt hat, zumal man ja eins sagen muss, Viktor Orban hat seine Kampagne ja ganz stark auf das Thema Frieden ausgerichtet und dass er eben für Frieden steht, und dann hole ich mir einen Politiker ins Land, dessen Land gerade einen massiven Krieg im Iran führt. Also das passte auch in die Wahlkampfstrategie ehrlich gesagt nicht so wirklich rein. Also geholfen hat sicherlich Viktor Orban nicht. Ob es Peter Modior geholfen hat, das lasse ich mal dahingestellt.
Ich fand es überraschend, wie schnell Amtsinhaber Orban seine Niederlage eingeräumt hat. Der hätte dem Sieger ja das Leben auch nochmal richtig schwer machen können, oder?
Absolut, das war für mich auch eine der Überraschungen des Abends. Es gab auch immer wieder Gerüchte, dass es zu Chaos kommen würde nach dieser Wahl, dass eben Viktor Orban diese Niederlage nicht anerkennen würde. Da gab es immer wieder Meldungen darüber. Aber wenn man genau hingehört hat, dann hat man bei Viktor Orban gehört und gesehen übrigens auch. Es gab eine Szene, als J.D. Vance hier war, da hat J.D. Vance davon gesprochen, dass Viktor Orban ja die Wahl gewinnen wird. Und da hat Viktor Orban mit der Hand so abgewiegelt. Und da hat man irgendwie schon gespürt, er glaubt vielleicht sogar selber gar nicht mehr dran. Also Viktor Orban hat eigentlich schon immer klar gemacht, dass er einen Wahlsieg anerkennen wird. Er hat das dann auch gestern, als er seine Stimme abgegeben hat im Wahllokal, wurde er das auch nochmal genau gefragt und hat genau das dann nochmal gesagt. Er hat gesagt, wir leben hier ja in einem Land mit zivilisatorischen Regeln, und deswegen wird er seinem Kontrahenten auch gratulieren, und das hat er dann auch getan. So gegen 21:30 gestern Abend hat er Peter Modior zum Sieg gratuliert, und insofern ist das hier ein demokratischer Übergang, wie man ihn auch aus Deutschland kennt und wie man ihn nicht aus den USA kennt. Also da hebt er sich von Trump, von seinem Freund Trump ab an der Stelle. Also das lief hier jetzt wirklich ganz gesittet ab, dieser Übergang. Aber es war gesittet. Überraschend, da gebe ich dir recht.
Ja. Gesittet und demokratisch. Modior hat die Zweidrittelmehrheit klar erreicht. Andreas, was würdest du sagen, was bedeutet das jetzt? Wie geht's weiter?
Also Peter Modior kann mit dieser Zweidrittelmehrheit einfach Dinge zurückdrehen, die Viktor Orban sozusagen gemacht hat. Er kann Gesetze, die Viktor Orban erlassen hat und die man nur mit einer Zweidrittelmehrheit ändern kann, eben jetzt ändern. Ein Beispiel ist zum Beispiel das sogenannte Kinderschutzgesetz, mit dem wurde die LGBTQ-Gemeinde so ein Stück weit in die Ecke der Pädophilie gestellt. Das war ja auch eine große Diskussion. Und dieses Gesetz war ein Grund dafür, dass die EU Gelder für Ungarn eingefroren hat. Und jetzt kann er dieses Gesetz eben auch rückgängig machen und damit fließen dann wieder Gelder aus der EU. Und das ist wichtig für Peter Modior, denn mit diesen Geldern will er ja die Reformen umsetzen. Er braucht diese Milliarden aus Brüssel, um die Reformen hier im Land durchzusetzen, die er sich vorgenommen hat. Und insofern kann er das mit dieser Zweidrittelmehrheit machen. Ohne die Zweidrittelmehrheit wäre es deutlich schwerer geworden.
Europa hast du schon erwähnt. Lass mal durchgehen, Schritt für Schritt. Orbán ist in den vergangenen Jahren immer europakritischer geworden, hat man den Eindruck. Er hat Vetos eingelegt. Wie wird sich Modior gegenüber Europa verhalten?
Er wird sich konstruktiv gegenüber Europa verhalten. Peter Modior hat es klipp und klar auch gestern Abend noch einmal gesagt, Ungarn wird jetzt ein verlässlicher Partner sein in der Europäischen Union und in der NATO. Also da wird es jetzt einfach auch einen Gesprächsfaden geben. Da wird sicherlich nicht alles immer auch einfach und bequem sein. Ja? Also ich habe es ja schon angesprochen, beim Thema Migration vertritt Peter Modior die gleiche Haltung wie Viktor Orban. Das heißt, den EU-Migrationspakt, den lehnt er ab. Also da wird es auch mal Streit geben. Aber das Ganze wird eben auf einer konstruktiveren Ebene stattfinden und sicherlich nicht so massive Blockade-Positionen sein, wie es jetzt Viktor Orban gegenüber der EU vertritt. Und es gibt eben auch einen persönlichen Gesprächsfaden heute früh, wenn man so durch die sozialen Netzwerke mal gescrollt ist, da waren ja ganz viele, Donald Tusk oder auch Manfred Weber, die gepostet haben, wie sie bei Peter Modior anrufen und ihm gratulieren zum Wahlsieg. Also da scheint es auch auf der persönlichen Ebene zu funktionieren. Und insofern wird das ein ganz anderes Ungarn in Europa sein, wie wir das bisher kennen.
Dann Ukraine. Welche Haltung wird Modior da einnehmen?
Das ist auch so ein Punkt, wo wir gespannt sein werden, denn Peter Modior hat sich im Wahlkampf da sehr zurückgehalten mit Äußerungen zur Ukraine und zur Außenpolitik, weil er da einfach auch keine Angriffsfläche für Viktor Orban bieten wollte. Deswegen wissen wir da gar nicht so viel. Es gibt einen Post von Peter Modior, den er abgesetzt hat nach der Münchner Sicherheitskonferenz. Da hat er sich mit Kanzler Merz getroffen und da hat er dann gepostet danach, dass er Merz klipp und klar gesagt hat, dass es mit ihm keinen schnellen Beitritt der Ukraine in die EU geben wird. Also das ist so ein Signal, wo man merkt, okay, da könnte es auch Diskussionen geben. Stichwort auch Waffenhilfe für die Ukraine. Da wird er, glaube ich, auch zurückhaltender sein als so manch andere. Aber zum Beispiel bei der Blockade der 90 Milliarden für die Ukraine, da wird es wahrscheinlich eine Lösung dann geben. Also auch hier, es wird konstruktiver, aber es wird auch nicht immer bequem sein mit Peter Modior. Das, glaube ich, kann man schon sagen.
Lass nochmal innenpolitisch gucken. Da hat Orban zunehmend autoritär regiert. Wie wird Modior auf diese Einschränkungen, zum Beispiel bei der Pressefreiheit, in der Justiz etc. reagieren? Kann er das alles zurückdrehen? Will er das zurückdrehen? Kann er das überhaupt so einfach?
Also er kann einiges zurückdrehen, aber nicht alles. Also er kann jetzt zum Beispiel nicht einfach die Personen, die jetzt ja auch für einen gewissen Zeitraum, 4, 5, 6 Jahre auf Legislaturperioden sozusagen gewählt sind, die kann er jetzt nicht einfach mit einem Handstreich entfernen. Mit denen muss er zusammenarbeiten. Da gibt es auch Signale beispielsweise, dass er mit dem Notenbankpräsidenten zusammenarbeiten möchte. Das haben wir heute schon gehört. Er hat gestern nochmal alle, wie er sagt, Marionetten aufgefordert, zurückzutreten, also von sich aus zurückzutreten. Da wird man sehen, was passiert. Es gibt natürlich hier Funktionen, die wichtig sind. Es gibt hier einen Haushaltsrat, der muss den Haushalt durchwinken. Und wenn er das nicht tut, dann kann es auch zu Neuwahlen kommen. Und dieser Haushaltsrat ist natürlich mit Personen von Viktor Orbáns Seite, von der Fidesz-Seite besetzt. Also da ist es sicherlich spannend. Aber ich denke, auch da wird es Gespräche geben. Ich habe hier den Eindruck in diesem Land, in Ungarn, dass es hier nicht so ist, dass die Menschen so wollen, dass hier alles sozusagen im Chaos den Bach runtergeht, sondern dass es dann irgendwann unter dem Strich auch so eine Haltung gibt, wir wollen, dass das Land weiter funktioniert. Und das ist ja auch so die Haltung von Viktor Orban gestern eben gewesen, als er diesen Wahlsieg von Peter Modior anerkannt hat. Also da hat man nicht das Gefühl, dass es hier so eine destruktive Seite gibt, die alles kaputt machen möchte. Und insofern innenpolitisch, wie gesagt, wird dieser Kampf gegen die Korruption dann auch eine wichtige Rolle spielen. Da wird es sicherlich auch nochmal Knackpunkte geben. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, dass das hier wirklich eine Transition oder wie sagt man auf Deutsch, ein Übergang einfach ist, der schon funktioniert.
Ja, Andreas, gleich nochmal zurück zu dir. Fragen wir erstmal nach in Brüssel bei unserer Korrespondentin Tina Hassel. Hi Tina.
Hi Philipp.
Kann mir vorstellen, war auch eine lange Nacht in Brüssel, stimmt's?
Das stimmt, aber eine, wo man wirklich fasziniert geguckt hat, was da einfach im ganzen Land, aber vor allem in Budapest passiert war.
Vermutlich fallen jetzt auch vielen in Brüssel Steine vom Herzen, oder?
Ja, die sind so laut, dass man die wirklich bis zu euch hören müsste. Das war heute auch in allen Äußerungen nochmal klar. Wie erleichtert man da ist, das hat gerade die Kommissionspräsidentin nochmal klargestellt. Die hat nämlich dem ungarischen Volk gedankt und hat das Ganze verglichen mit dem ungarischen Volksaufstand von 1956. Und wir erinnern uns, da haben demokratische Kräfte eben gegen die kommunistische Regierung und gegen die sowjetische Besetzungsmacht sich aufgelehnt. Also dass von der Leyen das erwähnt, das zeigt, wie groß man das hier wirklich denkt.
Viktor Orban abgewählt, neuer Regierungschef Peter Modjor. Was würdest du sagen, was bedeutet das konkret für das Verhältnis zwischen Ungarn und der Europäischen Union und den übrigen Staaten der EU?
Für die EU ist das wirklich ein Riesengewinn, denn da ist der große Blockierer abgewählt worden. Und man muss sich schon klar machen, Orban hat sich ja immer weiter radikalisiert. Er hat die EU an die Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit gebracht. Es gab ja dann sogar zuletzt den Vorwurf, dass Ungarn eine Art Maulwurf für Russland sein könnte, dass der ungarische Außenminister interner aus EU-Beratungen an seinen russischen Kollegen Lavrov weitergegeben haben könnte. Und man hat hier wirklich Krisenszenarien im Geheimen erarbeitet, was denn passieren würde und müsste, sollte Orban nochmal wiedergewählt werden. Und insofern, glaube ich, ist das Allerwichtigste erstmal, dass man hofft, dass die Blockade endet und damit die gesamte EU in zentralen Feldern wieder handlungsfähig wird.
Die zentralen Felder, was steht denn jetzt aus europäischer Sicht, aus EU-Sicht als erstes an?
Ja, das sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, man muss Ungarn wieder dazu bringen, den ganzen Rechtsstaatskanon anzuerkennen. Um das weniger konkret oder konkreter zu sagen, Ungarn muss jetzt wirklich anfangen, gegen die Korruption vorzugehen, muss wieder der EU-Staatsanwaltschaft beitreten, muss die Presse wieder frei werden lassen. All das erwartet man sehr schnell und nur dann würde auch Ungarn ja das Geld, die vielen Milliarden, gut 18 Milliarden, frei bekommen können. Und zum anderen, und auch das brennt natürlich den Europäern auf den Nägeln, ist, man hofft schon, dass Ungarn jetzt auch die Blockade aufgibt, was die Gelder für die Ukraine angeht. Wir wissen, da gibt es diesen 90 Milliarden Kredit, dem Orban eigentlich zugestimmt hatte, um ihn dann doch wieder zu torpedieren. Und da hofft man, dass unter einem neuen Regierungschef Modjor das Geld freigesetzt wird. Denn dieses Geld braucht ganz dringend die Ukraine. Und wenn die das nicht freigeben würden, dann müssten die Europäer gucken, wie sie anders die Ukraine finanzieren. Ich glaube, das sind die beiden Dinge, auf die man jetzt am allerdringlichsten wartet.
Es gab in den vergangenen Monaten ja wirklich so eine Achse. Donald Trump, Viktor Orban, Wladimir Putin, hatte man den Eindruck. Ich nehme an, mit dem Wahlsieger Modjor wird diese Achse vermutlich nicht mehr geben. Was denkst du, was ergibt sich daraus für Europa, auch im Hinblick auf die Ukraine, dass da jetzt jemand anderes in Budapest am Start ist?
Ja, interessanterweise hat sich Peter Modjor ja in seinem Wahlkampf dazu so gut wie gar nicht geäußert. Er ist auch kritisch der Ukraine gegenüber eingestellt, aber er hat ja gesagt, er will wieder konstruktiv mit der EU zusammenarbeiten. Insofern, er hat nicht gesagt, das Geld wird es jetzt geben. Das ist eine Hoffnung, aber viele Regierungs- und Staatschefs, die hoffen jetzt schon, dass er das bald macht. Ich hatte eben Manfred Weber im Interview, spannend, der ja Modjor sehr gestützt hat, der ja auch EVP-Chef ist. Modjor gehört ja zur EVP. Und der hat das so ein bisschen gedämpft und hat gesagt, ja, er glaubt schon, dass unter Modjor die Ukraine oder Ungarn nicht mehr die Ukraine ausbremst, aber er glaube auch nicht, dass das jetzt so schnell passieren würde, weil Modjor jetzt erstmal gucken müsste, dass es seinem eigenen Land und den Wählern im Land wirklich besser gehen würde. Also eine Hoffnung gibt es, dass da keine Blockade ist, aber mit einem schnellen Freigeben dieser 90 Milliarden schien auch Weber nicht unbedingt zu rechnen. Und interessant, Philipp, wenn ich das noch sagen darf, die große Frage ist ja jetzt aus Brüsseler Sicht, gibt man jetzt diesem Peter Modjor einen riesen Vertrauensvorschuss, indem man diese 18 Milliarden freigibt, weil er Reformen versprochen hat oder wartet man, ob er versprochene Reformen auch wirklich umsetzt? Und auch da war Manfred Weber sehr deutlich und hat gesagt, nein, das Geld, jetzt ist das Momentum da, jetzt muss das Geld freigegeben werden. Gestern Abend hat es aus dem Lager der Liberalen und der Grünen deutlich verhaltenere Stimmen gegeben. Die haben gesagt, nein, wir müssen jetzt auch erstmal sehen, dass der das auch wirklich ernst meint.
Dass der das wirklich ernst meint. Genau, das ist die Frage. Muss Modja vielleicht auch ein bisschen noch Orban bleiben? Aus innenpolitischen Gründen?
Ja, auf jeden Fall war er ja lange im System, Orban, hat sich bei bestimmten Positionen, zum Beispiel Migrationspolitik, aber auch Agrarpolitik, Klimapolitik, unterscheidet er sich, glaube ich, gar nicht wirklich so sehr von Orban, muss sich da auch nicht verstellen. Und er muss jetzt ein Land mitnehmen, weil das haben wir hier auch gehört von mehreren Parteien und Stimmen hier. Dieses System ist noch, ich zitiere, Orban verseucht. Das heißt, in allen Schaltstellen sitzen ja noch die Orban-Vertrauten. Und das muss der Peter Modja, auch wenn er jetzt eine Zweidrittelmehrheit hat, ja erstmal hinbekommen, die zu entfernen und ein Land mitzunehmen. Und dafür muss er erstmal wirklich auch Geld bekommen und die Wirtschaft wieder ankurbeln. Und insofern, glaube ich, wird die Wahrscheinlichkeit doch groß sein, dass man sagt, nein, jetzt müssen wir dem erstmal helfen. Und ich glaube deshalb, dass es diese bis jetzt zurückgehaltenen Gelder aus der EU jetzt sehr schnell gibt, damit man sich nicht hinterher vorwirft, man hat ihm den Staat noch schwerer gemacht.
Lass uns mal auf die Europäische Union als Ganzes blicken. Einen Verdienst mindestens hat sich Viktor Orban ja über die Jahre durchaus erworben. Er hat die Europäische Union immer wieder daran erinnert, dass sie sich wohl auch reformieren muss. Ne? Die alte Idee vom Europa der zwei Geschwindigkeiten, dass man vielleicht nicht immer alles einstimmig beschließen muss, damit es dann doch gilt. Ohne Orban ist dieser Reformdruck vielleicht ein bisschen verschwunden, oder?
Ich glaube, dass diese qualvollen letzten Jahre mit Viktor Orban und dieses Gefühl auch von Machtlosigkeit oder Ohnmacht, dass man eben bei den Feldern, es gibt ja nicht ein Einstimmigkeitsprinzip bei allen Feldern, aber gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik, dass man da nicht vorankommt, nicht handlungsfähig ist, wenn ein Land, in dem Fall eben vor allem Ungarn, unter Orban blockiert. Diese Erfahrung sitzt so tief, dass ich glaube, dass jetzt trotzdem sehr schnell weiter an Reformen dieses Einstimmigkeitsprinzips gearbeitet wird, das versucht wird. Die Krux dabei ist ja, die Einstimmigkeit muss man einmal einstimmig abschaffen. Deshalb ist das nicht leicht. Da haben auch kleine Länder Angst, dass die dann sagen, nee, dann werden wir überstimmt. Aber dass man in dieser geopolitischen Situation so nicht weitermachen kann, das wird auch als Reformdruck bleiben, wenn Orban weg ist. Denn, und auch das muss man ja wissen, man hat eigentlich fast keine Zeit. Man hat dieses Jahr, weil im nächsten Jahr drohen ja andere Schicksalswahlen, will sagen Frankreich, will sagen Polen. Deshalb ist man hier so erleichtert, dass der Posterboy der rechten Populisten Orban abgewählt wurde, trotz eines Wahlsystems, was so auf ihn und seine Partei zugeschnitten war. Nicht umsonst war ja AfD-Chefin Weidel vor Ort, hat Wahlkampf für Orban gemacht, auch US-Vize Vance hat das gemacht, auch viele andere. Das zeigt ja, da erhofft man sich einerseits jetzt so ein Signal für die nächsten Wahlen und gleichzeitig hat man dieses Jahr eigentlich nur bis zu diesen nächsten Wahlen, um eben die Einstimmigkeit in zum Beispiel in der Außen- und Sicherheitspolitik irgendwie zu überwinden, zu versuchen.
Tina, wie geht's weiter? Gibt's schon einen Zeitplan, wann Modja zum Beispiel nach Brüssel kommt?
Alle sagen jetzt erstmal, jetzt braucht er erstmal Zeit, um überhaupt an die Regierung zu kommen. Wenn ich richtig informiert bin, am 11. Mai tagt ja überhaupt erstmal das neue Parlament in Ungarn. Dann wird er ja auch erst wirklich installiert werden können. Bis dahin ist Orban weiter da. Möglicherweise bei irgendwelchen Sondergipfeln wird auch noch Orban dann weiter anreisen. Und dann wird er loslegen. Und weil Peter Modja ja schon im Moment ja innerhalb der EVP Fraktion auch im Parlament saß und weil er so dringend die Gelder aus Brüssel wieder braucht, glaube ich, sobald er installiert ist, wird er auch relativ schnell kommen.
Relativ schnell kommen. Tina Hassel, unsere Korrespondentin in Brüssel. Total interessant, auch diese Perspektive zu hören. Danke dir sehr.
Gerne, Philipp.
Andreas Bachmann in Budapest. Nochmal Orbán, was wird eigentlich aus Orbán? Er will sich ja nicht zurückziehen, ne? Sondern ich glaube in die Opposition. Kannst du dir das erklären?
Genau. Er hat gestern klipp und klar gesagt, dass er in die Opposition geht jetzt und dass er aus der Opposition heraus und seine Partei aus der Opposition heraus Politik machen wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht an ein Comeback nochmal denkt in 4 Jahren. Er ist ja auch erst 63, also da ist man ja eigentlich als Politiker noch im besten Alter. Also Orbán glaube ich nicht, dass er hinschmeißen wird. Die Frage ist, macht seine Partei mit? Das ist vielleicht noch eine Frage. Gibt es innerparteilichen Widerstand irgendwann mal? Das wird man sehen. Da gibt es jetzt noch keine Anzeichen, aber das könnte natürlich passieren. Und der zweite Punkt ist noch, Peter Modjo hat angekündigt, dass er die Amtszeit des Ministerpräsidenten auf 2 Perioden begrenzen möchte. Und Viktor Orbán war ja jetzt schon 4 und davor auch nochmal einer, also 5 Perioden insgesamt Ministerpräsident. Also das würde auch dann, wenn Peter Modjo das wirklich macht, dagegen sprechen, dass es nochmal ein Comeback von Viktor Orbán geben kann hier in Ungarn.
Andreas Bachmann aus Budapest. Ich danke dir sehr, war ausgesprochen spannend. Danke für deine Einschätzung.
Sehr gerne. Bye-bye, ciao.
Tja, Ungarn hat gewählt, Viktor Orbán ist abgewählt und Peter Modjo, der neue Regierungschef in Budapest. Eine Wahl, die weit über die Grenzen hinaus wichtig ist, auch für die EU und auch für uns hier in Deutschland. Wenn euch Brüssel interessiert, die Europäische Union und was da alles passiert, das unser Leben ganz konkret beeinflusst, dann empfehle ich euch .eu, der Europa-Podcast. Hier spricht Host und Korrespondentin Katrin Schmidt jede Woche über die spannendsten EU-Themen, über Insights aus Brüssel und darüber, wie EU-Politik unser aller Leben prägt. Einfach reinklicken bei ARD Sounds. Tja, und bei ARD Sounds, da gibt's auch uns, den Weltspiegel-Podcast. Aufgezeichnet haben wir heute am 13. April, 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören, klicken, liken und wenn ihr wollt, kommentieren. Das sagen wir, Caroline Mennerich und ich, Philipp Abresch. Ciao.